Ich probiere es, Hochdeutsch zu sprechen. Es ist nicht meine Stärke. Und ich muss meinen Unterricht auch Hochdeutsch halten in einer Klasse, weil sie nicht alle Berndeutsch verstehen. Und ich nenne sie, also ich muss sie siezen und deswegen werde ich sie heute sehr wahrscheinlich auch häufig siezen, weil das so bei mir verankert ist. Aber ich probiere es, euch mit euch anzusprechen. Aber es ist schwierig für mich. Genau, ich bin nicht wahnsinnig begabt in Sprachen, aber das werde ich heute vielleicht schaffen. Ich will meine Predigt, wo ich über die Auferstehung halten werde, wie Holger schon eigentlich gesagt hat, letzten Sonntag ohne die Auferstehung, will ich heute über die Auferstehung reden oder sprechen. Und ich möchte da zuerst einen Vers lesen oder mehrere Verse lesen, den Markus 15. Es ist die Kreuzigung von Jesus. Markus 15, 25. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Über seinen Kopf wurde ein Schild am Kreuz befestigt, auf dem stand, wofür er angeklagt worden war. Die Aufschrift lautet König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Ihrem Kreuz stand rechts und links von ihm. Die Leute, die vorbeigingen, schüttelten den Kopf und verspotteten ihn. Ha, du kannst doch den Tempel zerstören und ihn in 3 Tagen wieder aufbauen, oder? Nun, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Auch die obersten Priester und Schriftgelehrten machten sich über Jesus lustig. Andere hat er gerettet, lasten sie, aber sich selbst kann er nicht retten. Dieser sehen und ihn glauben zu können. Selbst die beiden Verbrecher, die mit Jesus zusammengekreuzigt worden waren, verhöhnten ihn. Gegen Mittag legte sich eine Finsternis über das ganze Land, die 3 Stunden anhielt. Dann um 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme: mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Und dann noch ein Teil überspringe ich. Der unterste Vers wäre da. Da schrie Jesus laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hat, wie Jesus gestorben war, rief aus: Ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Wenn wir diese Geschichte vor der Auferstehung Jesus ein wenig zusammenfassen möchten und das weltlich ein wenig auseinandernehmen und auf diese Geschichte schauen, ist eigentlich Jesus im ganzen Teil bei der Verurteilung und dann auch an der Kreuzigung sehr passiv. Er spricht kaum, er sagt kaum etwas, er ist auch sehr schwach. Er wurde geschlagen, sein Körper macht nicht mehr mit. Also er zeigt eine Schwäche. Und am Schluss stirbt er. Und das ist eigentlich hier auf der Welt die größte Niederlage, die jemandem passieren kann. Also weltlich gesehen oder das Bild, wenn wir diese Geschichte lesen, sehen wir sehr schnell, Jesus ist sehr schwach, er ist passiv und er litt eine große Niederlage. Wenn wir aber dieses Bild auf einer göttlichen Weise betrachten und von einem anderen Blickwinkel betrachten, sehen wir sehr schnell, dass er sehr aktiv war, dass er höchst aktiv war, dass er einen riesigen Kampf schlug. Der größte Kampf in seiner Geschichte schlug er mit einer Stärke, die unglaublich ist. Und am Schluss, als er äußerlich starb, siegte er über den Tod und hat für die Menschheit den größten Sieg errungen, den es überhaupt gibt. Also am Kreuz hat er eigentlich den Sieg vollbracht, geistlich gesehen. Er hat sowas vollbracht, dass der Vorhang verrissen ist und wir Zugang zu Gott haben. Er hat diese Brücke geschaffen. Und als er dann verurteilt wurde im Geistlichen und in die Hölle kam, konnte ihn die Hölle nicht halten, weil er zu stark war und deswegen ist er wieder auferstanden. Was für ein wunderschönes Zeugnis, wo wir erleben durften oder wo Jesus für uns getan hat. Es ist so viel wert zu sehen, was am Kreuz wirklich passiert ist. Es ist so groß und es bringt mich immer wieder ins Staunen. Also was hat sich für uns geändert? Er hat das Gesetz erfüllt und somit haben wir einen neuen Bund, einen neuen Zugang zu Gott. Wir können neu in dieser Gegenwart mit Gott leben, weil er eben am Kreuz gestorben ist. Was ich lustig fand, und das ist ein kurzer Abstecher, in der Bergpredigt hat Jesus gepredigt über das Gesetz und er hat das Gesetz verschärft. Er hat gesagt zum Beispiel, du sollst nicht töten, heißt auch, du sollst nicht schlecht über deinen Bruder denken. Wenn du das getan hast, bist du schon sündig. Also warum verschärft Jesus das Gesetz, wenn er es dann sowieso erfüllt und es einen neuen Bund gibt, in dem wir dieses Gesetz gar nicht mehr brauchen? Das ist eigentlich noch spannend, aber Jesus hat an der Bergpredigt das genau so gepredigt, damit auch ein Pharisäer versteht, dass er Jesus braucht, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Dass jeder versteht, dass wir nicht würdig sind, vor Gott zu treten. Allein mit unserem Sein. Genau wegen dem muss er dieses Gesetz noch ein wenig verschärfen, damit jeder weiß, dass er es nicht schaffen kann, selbst zu Gott zu kommen und Jesus braucht. Also Jesus hat uns eigentlich reingewaschen und er hat gezahlt für unsere Sünde. Früher haben sie Sündopfer gebracht. Das war eine recht lange Zeremonie, in der man genau richtig schlachten musste. Man musste das Fleisch abtropfen lassen. Man musste es mit dem Hohepriester dann auf den Altar bringen und man musste noch Mehl dazugeben und was auch immer. Das müssen wir alles nicht mehr tun, weil Jesus unser Lamm ist, der für unsere Fehler gestorben ist und eben unsere Fehler mitgenommen hat. Jeden einzelnen Fehler, den wir gemacht haben und den wir noch tun werden. Im 2. Korinther 3, Vers 5 steht: Wir halten uns selbst nicht dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns befähigt, dieser seinen neuen Bund zu sein, einen Bund, der nicht auf schriftliche Gesetze beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf den neuen schenkt der Heilige Geist Leben. Jesus hat mit dem Kreuz uns Leben geschenkt, damit wir nicht im alten Bund bleiben, in dem wir sterben, sondern in den neuen Bund eintreten können, in dem wir leben können. Jetzt passiert es aber häufig in meinem Leben, wo ich mein Leben nicht ganz Gott hingebe, wo ich vor dem Kreuz stehe und noch nicht alles Gott abgebe oder es Gott abgebe und es wieder mittrage. Das sind teilweise Stärken von mir. Zum Beispiel habe ich das Gefühl, ich bin ein sehr guter Arbeiter. Ich arbeite viel in meiner Firma, ich arbeite einigermaßen schnell und ich mache, ja, mal doch Fehler mache ich doch noch etwas häufiger. Aber ich probiere keine Fehler zu machen, ich bin pflichtbewusst. Ich bin ein guter Arbeiter, ich bin noch ziemlich gut. Oder beim Fußball, ich hatte noch ein Fußballspiel dieses Jahr, bevor ich meine Schulter kaputt gemacht habe. Und nach dem Fußballspiel kam ein Spieler, der bei uns spielt, der war früher in den Junioren bei Thun, also ein guter Spieler, der auf der gleichen Position spielt wie ich. Der kam zu mir und sagte, heute hast du 100% Zweikampfstärke gezeigt. Das heißt, jeder Zweikampf, den ich gespielt habe, habe ich gewonnen. Und dann dachte ich schon, ja, ich bin eigentlich schon ein guter Fußballer, muss ich schon sagen. Ja, Viertliga ist jetzt nicht gerade mega hoch, also nicht mega gut, aber es ist für diese Liga bin ich schon ziemlich gut. Ja, da bin ich schon sehr befähigt. Ich lese alltag die Bibel, bin ein guter Christ, ich bin wirklich gut, ja. So kann das in dieser Stärke, kann man das Leben sich zuschreiben oder das Lob sich zuschreiben und nicht Gott. Genauso kann man auch in den Schwächen und in den Süchten die Fehler selber ausbügeln. Ich will aufhören, das nächste Mal im Ausgang zu viel zu trinken. Ich will aufhören, diese Frau nachzuschauen. Ich will aufhören, am Frauentreffen über die Nachbarin zu tratschen. Und was ich noch gemerkt habe, gerade gestern, als ich diese Predigt schrieb, dachte ich, es war wirklich eine Geburt, diese Predigt. Nein, eine Geburt nicht gerade. Aber es war harzig, diese Predigt zu schreiben. Und sonst gibt es mir schnell mal ein Wort und ich habe einen Eindruck, dann kann ich drum basteln und das geht recht glatt und diese Predigt ging nicht glatt. Und jedes Mal, als ich sie schrieb, am Schluss kam ich nicht auf so einen Aha-Moment. Ich kam nicht so auf ein Wow oder so ein einfach ein Punkt, wo jeder hier im Saal plötzlich merkt, wow, habe ich noch nicht so angeschaut. Super. Und ich dachte, ich brauche doch so einen Punkt. Irgendwo, man muss doch so einen guten Punkt haben und dann muss ich eine gute Predigt halten heute. Und ich gab diese Predigt ganz sicherlich nicht Gott ab. Ich legte diese Predigt nicht Gott hin. Ich hatte vorhin vor Gott gebetet, gib mir die Eindrücke. Ich war gut unterwegs, ich habe mich den ganzen Tag fokussiert auf Gott. Aber am Schluss gab ich diese Predigt nicht Gott ab. Dann ging ich gestern Abend in eine Worship Night im Bett. Und wir sangen recht häufig davon, wie allmächtig Gott ist, wie groß es Gott ist, wie wunderschön er ist. Und ein Lied war noch, ich komme in deine Gegenwart und ich muss nichts mehr tun. Es ist erledigt, ich muss nichts mehr bringen. Und da, also im ganzen Abend, merkte ich schon, er will mir etwas sagen. Und ich stehe heute hier mit dieser Predigt. Und Schluss am Ende muss Gott ja durch mich sprechen. Und ich will nicht zu euch sprechen mit meinen Worten, sondern Gott muss es tun. Und da merkte ich sehr schnell, wir gehen häufig vor das Kreuz und geben Gott unser Paket ab, unser Rucksack, nehmen ihn aber auch schnell wieder mit. Und wenn wir das tun, dann könnte man das bildlich so sehen, als würde man vor Gott kommen und das Kreuz sehen, wie er dort am Kreuz gehangen ist. Und ihm sagen, es ist wunderschön, dass du gestorben bist für mich, ich danke dir. Aber für diesen Bereich in meinem Leben oder für diesen Fehler in meinem Leben oder für in dem, wo ich stark bin in meinem Leben, das gebe ich dir nicht. Für das reicht dein Kreuz gleich doch nicht ganz. Also wie herablassend ist es, Gott am Kreuz oder Jesus am Kreuz zu sagen, dass er nicht, dass seine Tat nicht reicht, für unsere Fehler auszubügeln. Es reicht doch, was Gott getan hat. Und genau das machen wir sehr häufig. Was heißt es jetzt, in diesem neuen Bund zu leben? Was heißt es praktisch für mich? Ich habe eine Person gewählt aus der Bibel. Sie ist aus dem Alten Testament. Also er war noch nicht in dem neuen Bund. Aber an seinem Leben sieht man sehr gut einen Fehler, den wir häufig machen. Es ist Gideon. Gideon hat sehr viele gute Taten gemacht, das muss man sagen. Er ist sehr ein starker Christ gewesen. Gott hat sehr stark durch ihn gewirkt. Gideon war ein einfacher Bauer, der von Gott berufen wurde, sein Land Israel aus der Gefangenschaft von Midian zu bringen. Midianiten haben immer das Land überfallen und haben eigentlich Israel alle Güter weggenommen. Und Gideon wurde berufen, das Volk zu führen in die Schlacht gegen die Midianiter. Während diesem Weg zu der Schlacht verließen ihn immer wieder mehr Israeliten. Er musste die Israeliten siebeln eigentlich. Er schickt auch immer wieder Leute, die Angst hatten, nach Hause und am Schluss waren sie noch 300 Mann. Gegen ein Heer, das in der Bibel nicht mit Zahlen beschrieben wurde, es war riesig und die Kamele, die sie hatten, waren so viele wie Sand am Meer, steht in der Schrift. Und er hat mit diesen 300 Mann und Tonkrügen und Fackeln mit einem Überraschungsangriff alle getötet. Also ein riesiges Wunder von Gott. Ein riesiges Wunder. Ein Wunder, das wir häufig auch sehen, wenn wir hier für Heilung beten und Heilung geschieht. Oder wenn wir eine neue Person in unsere Familie aufnehmen können. Ein riesiges Wunder. Gideon ging nach Hause nach dem Krieg. Und sein Blickwinkel wandte sich weg von Gott, so weit weg, dass er Götzenbilder aufstellen ließ und diese noch anbetete. Und sein ganzer Sippe betete plötzlich andere Götter an. Und das verwirrte mich so stark, weil ich das Gefühl habe, Gideon war doch so gesegnet von Gott. Er war so berufen, wenn ich mit 300 Mann einherschlagen würde, dann wäre ich dann sicher der Erste, der keinen Fehler mehr machen würde. Das stimmt leider nicht. Es passiert so schnell in meinem Umfeld, dass ich mich anpasse. Zum Beispiel, wenn ich mit den Fußballleuten unterwegs bin, passe ich meinen Wortschatz an ihren. Oder es passiert so schnell, dass man eben beim Frauentreffen doch noch ein wenig tratscht oder in der Firma über einen anderen Arbeiter ein wenig schimpft, hintendurch. Also auch wir, wo wir uns heute hier im Gottesdienst stärken, passiert es viel zu schnell, dass wir im Alltag innen Gott verlassen, Gott nicht mehr sehen, den Fokus nicht mehr richtig setzen und dann wieder in den ganzen Alltag hineingehen. Es ist sehr wichtig, dass wir mit den Leuten auf dieser Welt Kontakt haben, dass ich in das Fußballtraining gehe, aber es ist auch wichtig, dass ich meine Stimmung nicht verändere, dass ich eben das Licht bin in dieser Dunkelheit und nicht mich anpasse und mein Licht verstecke. Im 1. Petrus 1,18 steht, denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber und Gold losgekauft hat von euren früherigen Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch, wie Gideon. Er hat bezahlt für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde euer Opferlamm wurde, damit ihr den Weg zu Gott findet. Also er ist die Brücke zu der Gemeinschaft mit Gott, zu der Beziehung mit Gott. Jesus hat gezahlt. Und in dieser Beziehung müssen wir unbedingt leben, auch morgen und auch sogar übermorgen. Müssen wir unbedingt in dieser Beziehung leben. Jetzt werden wir einen längeren Worship-Teil haben, eine längere Worship-Zeit. Und in dieser Worship-Zeit bitte ich euch, folgenden Fragen nachzugehen. In welchem Bereich in meinem Leben habe ich die Führung von Jesus noch nicht erlangt? In welchem Bereich in meinem Leben gebe ich die Führung nicht Jesus ab? In welchem kleinen Teil in meinem Leben lasse ich Jesus noch nicht ans Steuer? Das sind die Fragen, die ihr euch vor Augen führen könnt. Und ich hoffe, Gott schenkt euch einen Eindruck, wo in eurem Leben ihr noch arbeiten müsst.
Into your arms, I will be safe.